Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Der Filmemacher Gerd Konrad ist heute mein Gast, ein Videopionier der ersten Stunde. Herzlich willkommen, Herr Konrad.
Ja, ebenfalls.
Über die Technik reden wir gleich. Erstmal aber möchte ich in die Natur. Was bedeutet Ihnen der Wald?
Oh, der Wald ist natürlich was Großartiges. Wissen Sie, ich bin ja Flüchtling aus Schwibus, was heute Polen ist, in die Heimat von meinem Vater gekommen, nach Thüringen. Und sind wir von der Großmutter aufgenommen worden. Und meine Großmutter ist jeden Tag in den Wald gegangen und hat einerseits sich da erfrischt und andererseits immer was aus dem Wald geholt. Also Holz, Beeren, Pilze, Blumen, Heilkräuter. Und ich bin mit ihr halt sehr oft dahin gegangen und fand das mystisch. Ich habe damals auch gerne Gebrüder Grimm gelesen und die Märchen. Und ich fand, das war so, als ob ich jetzt in diesen Märchen bin.
Eine Stunde mit dem Filmemacher Gerd Konrad in seinem neuen Film. Da steht er auch in einem Wald, filmt sich per Smartphone und Selfie-Stick, behauptet aber, er befände sich auf dem Berliner Bahnhof Südkreuz. Und dieses Rätsel werden wir gleich noch auflösen. Face It heißt ein neuer Dokumentarfilm von Gerd Konrad, kommt am Donnerstag in die Kinos und darin geht es um Überwachungskameras und die digitale Gesichtserkennung. Herr Konrad, was war der Ausgangspunkt für dieses Thema, für diesen Film?
Naja, ich verstehe mich ja als Berlin-Chronist, beschäftige mich mit Themen, die sozusagen vor der Haustür sind. Und als ich davon hörte, dass am Bahnhof Südkreuz solch eine Art Experiment gemacht wird über digitale Gesichtserkennung, hat mich das natürlich als jemand, der sich als Filmemacher natürlich auch sehr fürs Gesicht interessiert, neugierig gemacht. Was geht da ab?
Ein Jahr lang liefen da rund um die Uhr 10 Kameras, ein Projekt, für das die Bundespolizei mit der Bahn kooperiert hat. Verschiedene Bürger, ich glaube 300 Leute, hatten da ihr Porträtfoto hinterlegt und das wurde dann abgeglichen mit dem Material der Überwachungskameras. Jetzt mit welchem Ergebnis?
Jetzt von Seiten der Polizei oder von meiner Seite? Oder?
Erstmal von Seiten der Polizei, weil das ist ja auch Ihr.
Naja, da gibt es einen Abschlussbericht. Und dieser Abschlussbericht sagt natürlich, es war sehr erfolgreich. Man hat wohl 80% erkennen können. Das, finde ich, sagt erstmal nicht sehr viel. Einer von denen, die da freiwillig dabei waren, ist der Künstler Padelun, und der wollte gerne seine Daten haben und diese Daten hat er nicht bekommen, obwohl man das am Anfang in Aussicht gestellt hat.
Er ist einer von vielen, die Sie für diesen Dokumentarfilm interviewt haben, also Leute, die sich kritisch mit der digitalen Gesichtserkennung auseinandersetzen, Datenschützer, Künstler, Netzaktivisten, auch die Staatsministerin für Digitalisierung haben Sie aber getroffen, Dorothee Bär, und auf diese Weise den Protest ins Kanzleramt gebracht.
Ja, wunderbar, sagen Sie das. Genau, das war eines meiner Anliegen. Also ich habe ja den Film so aufgebaut, dass ich erstens mal mich auf die Gesichter meiner Protagonisten konzentriert habe und habe allen immer fast die gleichen Videos gezeigt, die quasi Thema waren des Films. Also sozusagen versetzt hat jeder alles gesehen. Und so ist eben auch das, was ich eben von den Demonstrationen am Bahnhof Südkreuz aufgenommen habe, ins Kanzleramt gekommen. Und wer genau hinschaut, kann im Gesicht von Frau Bär einiges lesen.
Was hat diese Recherche denn mit Ihnen gemacht? Also ist Ihre Sorge vor Datenmissbrauch größer geworden?
Also am Ende ist für mich rausgekommen, dass ich wahnsinnig neugierig auf das Gesicht geworden bin. Dass ich das erste Mal in meinem Leben richtig mit dem Gesicht beschäftigt habe. Nicht nur, dass ich irgendwann mich im Spiegel gesehen habe. Das ist ja ein Phänomen, nicht? Dass wir uns selbst nicht sehen. Dass wir uns jetzt sehen, dass wir von anderen gesehen werden, dass wir ständig andere sehen in der Öffentlichkeit, in den Gesichtern letztlich Emotionen wahrnehmen, ganz gleich. Das geht blitzartig. Also das Gesicht erzählt die ganze Zeit. Und das ist mir früher nie so bewusst gewesen.
Obwohl es ja für Sie als Filmemacher auch Material ist.
Ja, das stimmt. Natürlich. Wenn man so will, verstehe ich mich auch ein bisschen als Porträtist. Ja, und dann bin ich sozusagen auch eben in diese Geschichte der Digitalisierung eingestiegen. Ne? Mhm. Und bei der Recherche habe ich dann eben gemerkt, ja, um 1980 hat ein Mann aus Amerika, ein Herr Paul Ekman, begonnen, einen Gesichtsatlas zu erstellen, was ich auch spannend finde. Und der hat dann eben so ein Programm entwickelt, FACS, Facial Action Coding System, was basiert darauf, dass er sagt, in unserem Gesicht spielen sich eigentlich immer 7 Grundemotionen ab, wie eben Liebe oder Hass oder Ekel und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist denn eigentlich bei mir los gewesen 1980? Und dann habe ich festgestellt, ja, da war ich intensiv mit Videokunst beschäftigt, mit dem, was in meiner Umgebung sich ereignete. Und dann habe ich das ZKM in Karlsruhe gebeten, mir mal eine Kollektion.
Das Zentrum für Kunst und Medien.
Genau. Mir mal eine Kollektion von Kunstvideos, wo es um das Gesicht geht, zusammenzustellen. Und das war für mich unheimlich aufschlussreich. Einige kannte ich, aber ich habe die jetzt auch erst wieder, diesen Reichtum dieser Videos, jetzt neu gesehen.
Ja, also Sie haben jetzt ganz viel angesprochen, was in diesem Film auch vorkommt, sind aber meiner Frage ausgewichen.
Bin ich das?
Ob Ihre Sorge vor Datenmissbrauch größer geworden ist.
Ja gut, ich habe erstmal das andere, das reiche Leben erzählt. Ja, diese Sache mit den Daten, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr komplexe Sache und ist ja nichts, was erst seit dem Projekt am Bahnhof Südkreuz läuft, sondern das läuft ja nun schon 15 Jahre weltweit. Jeder von uns hat wahrscheinlich einen Laptop oder einen Computer zu Hause. Irgendwann kamen dann die Smartphones. Also
ja, jetzt die neue Face-App, die gerade diskutiert wird, wo also man sein Foto in einer App, sein Gesicht altern sehen kann. Sehr unheimlich.
Ja, ja, das ist das Neueste. Ich habe schon welche gesehen. Die Rolling Stones zum Beispiel hat man älter gemacht. Ich oder wir leben damit die ganze Zeit. Und für mich ist mein MacBook auch ein Segen. Gleichzeitig macht es mich auch kritisch, dass man natürlich sozusagen alle Informationen kriegt. Wenn man aber genauer hinguckt, sind das eben doch nicht alle, sondern sie sind selektiert, bereinigt.
Gefiltert.
Gefiltert. Mhm. Und wenn man jetzt diesen nächsten Schritt sieht, dass jetzt das Gesicht erkundet wird, ich sehe das so wie eine, wissen Sie, wie so eine Art Raster, so ein Netz, also wie Frauen so eine Netze vom Hut hatten früher. Meine Mutter hatte sowas auch, das hat mir eigentlich gut gefallen. Also ich denke, es legt sich jetzt sozusagen so eine Art Netz auf unser Gesicht, lautlos, und wir empfinden es auch nicht. Und das ist in der Lage, alles das, was jetzt gerade in jedem Gesicht von uns in diesen Mikroprozessen abgeht, zu fixieren und über Algorithmen, Maschinen auszuwerten.
Dafür haben Sie im Film ja auch Bilder gefunden. Sie legen auf die Gesichter Ihrer Interviewpartner so ein Fadenkreuz oder so ein Netz, wo die Punkte miteinander verbunden sind. Man sieht genau, wie die Pupille kurz nach links und rechts zuckt. Und das hat eine Information. Das ist wirklich interessant. Ich habe vorhin schon angedeutet, am Anfang stehen Sie in dem Film im Wald und behaupten, das sei der Bahnhof Südkreuz. Sie filmen sich da selber per Smartphone und Selfie-Stick. Was hat denn der Wald mit dem Bahnhof Südkreuz zu tun?
Wieso? Das ist doch der Bahnhof Südkreuz. Haben Sie das nicht richtig gesehen? Haben nicht hingeschaut?
Das hat sich mir nicht erschlossen.
Ach so, naja, dann müssen wir mal darüber reden, wie Sie schauen. Naja, Kino ist Traumfabrik.
Der Filmemacher Gerd Konrad ist Jahrgang 1941. Sie haben das schon angedeutet, geboren im Krieg, aufgewachsen in Schwibus, einem Ort zwischen Frankfurt-Oder und Posen, also im heutigen Polen. Mhm. Wie heißt Schwibus da?
Swobodzina.
Was verbinden Sie mit diesem Ort?
Ja, das ist natürlich erstmal eine Verbindung zu meiner Mutter und zur Familie meiner Mutter. Und natürlich die ersten Jahre war eine Kindheit, die doch sehr behütet und beschützt war. Da gab es eben Großeltern, die hatten einerseits einen Bauernhof und andererseits einen wunderbar blühenden Garten. Und der war um die Ecke, wo wir wohnten. Das heißt also, ich habe eigentlich meine Kindheit am Heizofen im Winter oder im Garten verbracht. Und dann gab es eben einen Moment, das war der 25. Januar 1945, wo eben unsere Mutter uns alle geweckt hat und gesagt:
Zwei Geschwister.
Noch zwei Geschwister, mein Vater war Soldat. Aufstehen. Wir fahren zur Großmutter.
Die Rote Armee rückt an.
Die Rote Armee rückt an. Es war eiskalter Winter. Wir kamen zum Bahnhof, da war ein Lazarettzug. Und da wurden wir sozusagen durch die Fenster irgendwie noch reingeschoben. Ich erinnere mich noch an den Blick, den ich sozusagen auf meine Spielecke geworfen habe und hatte da so das Gefühl, das werde ich nicht mehr wiedersehen. Natürlich ist es eben sehr verbunden. Meine Mutter ist da geboren, da hat sie mit ihren Geschwistern gelebt, mit ihren Eltern gelebt. Mein Opa hatte so ein Rauchwarengeschäft. Schwibus ist ein kleiner Ort in der Mark, war aber eben doch so ein kleines Kreisstädtchen, wo die Bauern kamen und dann sich dort eingedeckt haben mit allen Rauchwaren, Zigarren und Tabak und Zigaretten und alles, was dazugehörte. Mhm. Daran kann ich mich auch noch erinnern, an diesen Laden. Und ich muss einfach sagen, da kamen natürlich auch eine Menge Leute in Uniform rein. Und ich habe mich immer gewundert, die sahen ja irgendwie ganz schnieke aus. Die hatten geputzte Schuhe und immer dieses Heil Hitler. Und mein Großvater, der war da nicht so dafür. Der hat dann immer nur so klein, Heil Hitler, nicht? So ein bisschen. Mhm. Da habe ich mich immer gewundert, wieso ist der nicht so? Aber so war's.
Sie sind dann nach Thüringen gekommen, zu der anderen Großmutter. Und diese beiden Frauen, ihre Mutter und die Großmutter väterlicherseits, haben dann anscheinend die Familie durchgebracht. Sie haben vorhin schon gesagt, die Oma hat alles aus dem Wald geholt. Mhm. Wie haben die beiden Frauen das geschafft?
Ja, es gab noch eine Tante, also eine Schwester von meinem Vater, deren Freunde, Ehemänner, zukünftige Ehemänner sind alle gefallen. Also sie war sozusagen eine unverheiratete Witwe, Krankenschwester, die an der Seite der Mutter war und auch bis zu deren Ende da gelebt hat. Also wir waren sozusagen ein Drei-Frauen-Haushalt in einer, ich weiß es gar nicht mehr, 2,5-Zimmer-Wohnung.
Haben Sie diese Enge als was Beschützendes erlebt?
Ich habe es eigentlich einerseits als Wärme erlebt, aber ich weiß, dass ich auch hin und wieder Zornesausbrüche hatte, weil es mir eben doch irgendwie ein bisschen zu eng war.
Ihrer Mutter, glaube ich, auch.
Bei aber holla.
Deshalb ist sie mit Ihnen auch weitergezogen nach
ja, sie hat es
Erfurt.
Sie hat es da überhaupt nicht ausgehalten. Auch in dieser doch eher bäuerlich einfachen, der Scholle sehr verbundenen, ja auch, man muss sagen, sehr Nazi-durchdrängten Bevölkerung von Großbreitenbach. Ja, sie musste da raus und es ging nach Erfurt und das fand ich großartig.
Da sind Sie zur Grundschule gegangen. Mhm. Wie zeigte sich der Sozialismus in Ihrem Alltag?
Naja, also erstmal war ja doch ziemlich viel Mangel da. Mangel an allem eigentlich. Mangel an dichten Fenstern im Winter. Mangel an Kohlen, um zu heizen. Und auch an Nahrungsmitteln. Und irgendwie war das doch so Sparprogramme, man lernte alles, aber auch alles, jeder Nagel wurde gerade geklopft. Naja, und dann in der Schule ging es ja dann irgendwann los, mussten wir Wandzeitungen machen, dann gab es die ersten Pioniere, dann gab es Vollversammlungen in der Aula, da haben wir Filme über den Sieg des Sozialismus gesehen, dann gab es viel Sport, daran habe ich mich beteiligt.
Waren Sie ein guter Schüler?
Nein, ich war ein Legastheniker. Und zwar ziemlich hochgradig. Das wusste man damals aber noch nicht. Meine Mutter hauptsächlich schickte mich zu einer der besten Lehrerinnen, die schon in Rente waren, zum Nachhilfeunterricht. Ich bin da sehr gerne hingegangen, aber eigentlich nur, um mir ihre Wohnung und alles das anzusehen. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe die Grammatik nicht verstanden. Ich wusste nicht, was es ist. Ich habe fürchterlich darunter gelitten, aber gleichzeitig ja, war ich künstlerisch interessiert, ich war lebendig, ich habe mich gerne sozial beteiligt. Ich bin dann auch in diese Arbeitsgemeinschaften gegangen, die da angeboten wurden vom Pionierhaus Wilhelm Pieck. Also da war ich schon in der Fotografie, in der Geologie, Theater. Mhm. Aber gleichzeitig, gegenüber vom Pionierhaus, war die neu wieder aufgebaute Kirche, Thomaskirche, wo ich dann eben auch noch hingegangen bin, zum Konfirmationsunterricht, zum Kindergottesdienst. Also ich war Samstag eigentlich in der Gruppe bei der Kirche und in der Woche beim Sozialismus.
Das klingt jetzt aber so, als seien Sie da wirklich gerne gewesen auch, sind dann aber nach West-Berlin auf ein Internat gekommen. Wollten Sie das und wie ging das überhaupt?
Naja, man muss sehen, dass ich aufgrund dieser Rechtschreibschwäche dann eben doch nicht derjenige war, der, wie es meine Eltern gerne gehabt hätten, aufs Gymnasium gehen konnte. Und in der DDR gab es ja damals eigentlich doch eine sehr starke Selektion zwischen Arbeiter- und Bauernkindern und man nannte es schaffende Intelligenz. Also ich gehörte eben zur schaffenden Intelligenz, weil mein Vater hatte Landwirtschaft studiert. Und da mussten wir besonders gut sein, während Arbeiterkinder, die nicht so gut waren, trotzdem bevorzugt wurden. Meine Mutter hat einen sehr starken Bezug zur evangelischen Kirche, eben noch aus Schwiebus. Und es gab jemanden in Ost-Berlin, der war da der Jugendpfarrer, Pfarrer Brix, eine ziemlich wichtige Pastorenfamilie. Brix, ich glaube, die hatten auch zu unserer Kanzlerin Beziehung zu Frau Merkel, zur Familie Merkel. Und der hat dann eben mal so erwähnt, ja, es gäbe die Möglichkeit, in West-Berlin auf ein Internat zu gehen und dort eben sozusagen die Schule, das Gymnasium zu machen, mit dem Hintergedanken, natürlich, dann wird es vielleicht ein Pastor oder arbeitet in der Kirche. Das war alles von der Kirche sozusagen organisiert. Es sollte der Nachwuchs für die Kirche in der DDR herangezogen werden. Da wurde ich gefragt, ob ich das machen will. Und das fand ich peng. Dachte ich, wow, was ein Abenteuer. Das ist ja ganz nah an Amerika.
1955, dann ist Gerd Konrad mit dem Fahrrad über die Glienicker Brücke gefahren. Berlin 1966. Gerd Konrad gehörte zum ersten Jahrgang der neu gegründeten Deutschen Film- und Fernsehakademie. 800 Bewerber gab es für die wenigen Studienplätze. Wie haben Sie das geschafft? Ohne Abitur.
Ja, das stimmt. Naja, ich hatte inzwischen eine Fotolehre gemacht, richtig einen Gesellenbrief. Darauf bin ich auch heute noch stolz. Und das war eine sehr, sehr gute Zeit. Da war ich 2 Jahre am Lettehaus in der Fotoausbildung. Das war wunderbar. Das war auch eine sehr gute Gemeinschaft dort und fachlich auch eine sehr gute Ausbildung. Das war schon mal ein großer Pluspunkt. Und dann hatte ich aufgrund dessen, dass ich immer irgendwie mir Geld verdienen musste, weil gleich vom ersten Tag an, wenn man so will, als ich im Westen angekommen war, hatte ich dann eben schon in der Filmbranche und am Theater gearbeitet und auch bei einigen wirklich hervorragenden Dingen mitgewirkt, also wie zum Beispiel Standfotograf beim ersten wirklichen Film New German Cinema S von Uli Schamoni oder eben auch bei Will Tremper, bei Playgirl. Hatte am Schiller Theater quasi so als Kleindarsteller viel Zeit verbracht. Das waren alles Pluspunkte. Mhm. Aber wie es dazu kam, dass ich dann einer von diesen wurde, weiß ich letztlich auch nicht.
Dieser erste Jahrgang von Filmstudenten, der war extrem politisiert. Haben Sie sich damals auch gefragt, ob Sie Filmemacher oder Berufsrevolutionär werden wollen?
Man muss ja sagen, dass das nicht von Anfang an so war. Also da kamen 35 extrem unterschiedliche Menschen, 3 Frauen, der Rest Männer, auf einmal unter einem Dach in einem Haus zusammen und hatten alle ihre Vorstellungen und die waren halt doch sehr, sehr vielfältig. Ich gehörte eben eher zur künstlerischen Fraktion, mich interessierte der Experimentalfilm. Dann kam aber doch sehr schnell ins Bewusstsein von uns allen, dass es da im fernen Vietnam einen Krieg gab, was wir nicht gut fanden, weil wir waren ja auch noch die Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hatten. Wir haben Trümmer gesehen, Verwundete gesehen. Also da war schon erstmal so eine Anteilnahme von einigen mehr, von anderen weniger. Das war auch so eine christliche Geschichte, denke ich, weil ich habe natürlich mich daran beteiligt. Ich fand das nicht richtig, dass es da einen Krieg gibt. Das war auch das Motto meiner Mutter, nie wieder Krieg. Ja, dann ist man da aber so in Sog gekommen, immer weiter. Dann kam dieser berühmte 2. Juni, wo es eben diese Auseinandersetzung gab um den Besuch des Schahs, wo ein junger Mann erschossen worden ist. Und ja, das ging dann eben doch sehr schnell weiter. Und ich hatte aber doch weiterhin das Interesse, künstlerischen Experimentalfilm zu machen. Und andere haben sich dann in Fraktionen wiedergefunden. Die nannte man Kuchenfilmer. Der Wolfgang Petersen zum Beispiel, der in Hollywood groß Karriere gemacht hat, gehörte zu den Kuchenfilmern. Und dann gab es eben welche, die haben gesagt, ja, wir müssen Agitationsfilme machen zur Unterstützung des Vietcong und so weiter und so weiter. Und ich bewegte mich so ein bisschen dazwischen. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass das endete mit einem Eklat, dass der größte Teil des ersten Jahrgangs
wurde exmatrikuliert.
Ja, aber, dazu gehörte ich auch.
Aber dann wieder aufgenommen. Einer Ihrer Kommilitonen an der DFFB, an der Filmhochschule, war der spätere RAF-Terrorist Holger Mainz. 1974 ist er nach einem Hungerstreik in der Haft gestorben. Viele Jahre später haben Sie auch einen Film über ihn gedreht. Starbuck hieß der, Holger Mainz. Wie haben Sie seine Radikalisierung erlebt?
Holger kam aus Hamburg, war ein bisschen so ein Lonely Boy. Ich war ja schon verheiratet und hatte ein Kind. Er kam gerne zu uns, um sich sozusagen da ein bisschen familiäre Wärme abzuholen oder auch einfach nur seine Beine auszustrecken und ist dann auch da öfters eingeschlafen. Hat auch mit unserer Tochter gerne gespielt. Also ich würde mal sagen, es ist eine Art Nähe entstanden. Er hatte schon ein Jahr im Kopierwerk gearbeitet und hat auch schon an der Kunsthochschule an ein, zwei Filmen mitgearbeitet, hatte also ziemlich viele Ahnung. Und er war auch so ein Bastler, war ein Handwerker, der sehr großes Gespür hatte für Technik. Und wenn es irgendwo ein Problem gab, hat er nie aufgehört, bevor er das Problem nicht gelöst hat. Das hat mich fasziniert und das wollte ich auch von ihm lernen.
Bis wann hatten Sie Kontakt mit ihm?
Naja, ich...
Er ist, glaube ich, 71 in den Untergrund
gegangen. Ja. Naja, ich habe mich das letzte Mal im Sommer 1970 mit ihm getroffen. Da hat er quasi angedeutet, oder war es 71? Weiß ich jetzt nicht. Haben wir uns getroffen, hat er mir ganz klar gesagt, ich mache jetzt das. Ich gehe da hin. Es war ja in der Luft, nicht? Also dass man sich illegalisiert. Es war ja die Frage, wird man Berufsrevolutionär oder was?
Ja.
Für mich war in diesem Gespräch klar, dass ich gesagt habe, Holger, das mache ich nicht. Ich habe erstens mal dieses Kind, ich habe Familie. Zweitens habe ich Angst davor zu sterben, weil das ist im Grunde genommen in einer bestimmten Weise auch ein Selbstmordkommando. Ich will mich nicht opfern. Diese filmische Auseinandersetzung mit Holger Mainz hat auch etwas, was mit seinem Leben zu tun hatte, dass ich nämlich nach der Beerdigung seinen Vater kennengelernt habe, der mich sehr berührt hat. Und der hat mich zu sich nach Hause eingeladen und hat mir dann die Bude von Holger gezeigt, die noch so war wie früher. Und diese Bude war voll mit Bildern, Zeichnungen, Fotografien. Und dann habe ich das erste Mal gesehen, ja Mensch, Holger, der war ja ein wahnsinnig toller Künstler. Und dann gibt es von Holger Mainz eben doch die markantesten Bilder im Zusammenhang mit der RAF. Diese Verhaftung, was jeder kennt, wo er da in der Unterhose schreiend steht. Dann dieses fürchterliche Bild, wo er aufgebahrt ist, eine Doppelseite im Stern als verhungerter Mann. Dann gibt es eben diese irrsinnige Szene, wo Rudi Dutschke an seinem Grab sagt, Holger, der Kampf geht weiter. Und ich habe gedacht, okay, diese Bildspuren interessieren mich. Also es ist eher eine Auseinandersetzung mit Holger Mainz als Bildschöpfer. Mhm. Weil er hat wirklich sehr gut Kamera auch gemacht. Er hat ziemlich viele visuelle Spuren hinterlassen. Und das hat mich einfach interessiert. Und er hat im Knast noch ein Bild gemacht. Ein abstraktes Bild, was er auf den Rückseiten von Bankprospekten zusammengeklebt hat. Und als ich das gesehen hatte, war ich doch sehr, sehr berührt und habe gedacht, es gab immer auch noch diese Seite von Holger, seine Liebe zur Kunst.
Gerd Konrad, bleibt noch bis 10 hier im Deutschlandfunk Kultur. Ab wann konnten Sie eigentlich vom Filmemachen leben?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich habe ja auch hier und da unterrichtet und frage dann immer die jungen Menschen, wollt ihr, dass das ein Beruf wird? Ist das ein richtiges Handwerk? Geht ihr da morgens zur Arbeit und kommt abends nach Hause? Habt ihr ein festes Einkommen? Könnt ihr euch vorstellen, eine Familie zu ernähren? Und das sind natürlich bei jungen Menschen, die in die Kunst gehen oder in die Medien gehen, erstmal nicht die vorrangigen Fragen. Die vorrangigen Fragen sind oft, dass sie glauben, sie könnten mit Hilfe dieser Medien auch persönliche Fragen klären. Mhm. Aber ich bin da eigentlich auch aufgrund meiner Erfahrung sehr streng geworden, dass ich eben auch Aufgaben stelle, die sie in ganz präzisen Zeiträumen erledigen müssen, um zu erfahren, das sind Gebrauchsgegenstände, die man herstellt, die einen Herstellungsprozess haben und die zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein müssen. Das ist das, was ich Ihnen vermitteln kann. Es war ja auch ein längerer Prozess, dass ich dann mich vom Berufsrevolutionär ideal hin entwickelt habe dazu, dass ich gesagt habe, okay, es ist mein Beruf. Und dann habe ich mich wirklich sozusagen, wie man so sagt, setz dich mal auf den Hosenboden. Ich will ins Fernsehen. Ich will in die Fabrik Fernsehen. Damals SFB. Ich möchte hier arbeiten. Ich möchte wie alle anderen auch morgens dahin gehen. Ich möchte in der Kantine Mittag essen und alle begrüßen. einen Urlaub haben. Das hat nicht geklappt. Aber ich bin über verschiedene Programme bin ich reingerutscht und muss auch sagen, dass ich mich sehr stark diszipliniert habe, dass alle diese, ich war dann freier, Dinge, die ich dann sozusagen als Auftrag bekommen hatte, auch, ja, ich musste es komplett im Programm fertigstellen. Der Produktionsleiter, wenn ich da 1-2 Stunden überzogen hatte, sagte, ja, wie geht denn das? Geht das nicht? Ach nee, ohne Licht. Kannst du nicht mal ohne Licht drehen? Ja, jetzt hast du noch 3 Schnitttage und 17 Uhr ist fertig. Das habe ich gelernt. Mhm. Und da habe ich auch ganz gut verdient.
Mhm. Sie bezeichnen sich ja selbst als Videopionier. Das war Video damals ein ganz neues Medium. Und das Tolle daran war ja, es war plötzlich nicht mehr so teuer, Filme zu machen. Und man konnte sich die Aufnahmen gleich angucken. Heute ganz normal, damals war das eine Revolution. Was ist denn inhaltlich mit diesem neuen Medium in Bewegung geraten? Wofür war dieses Werkzeug Video besonders gut geeignet?
Naja, ich sage immer, das war das bewegte Sofortbild. Also sozusagen ein Mittelding zwischen Polaroid und Fotoapparat. Ich war einfach total fasziniert, dass ich da so ein Porta-Pack, hieß das ja damals, hatte.
Ja, aber man konnte eben auch das eigene Leben dokumentieren, ohne dass es viel kostete.
Ja, man konnte auch private Aufnahmen machen. Und man konnte auch mit den Studenten arbeiten und also sofort was sehen. Und ich habe versucht, das immer so aufzubauen, dass der Unterricht eben nicht nur mit Worten verläuft, sondern sehr viel eben damit, dass man auch so eine Feedbackarbeit macht und dass man eben auch an Orten filmen kann, wo sonst nicht gefilmt wird, nicht? Also ich habe bestimmte Prozesse mit meinem Stadtteil aufgenommen, aber eben auch private Sachen. Ich war oft in der Schule bei meiner Tochter.
Die aber das, glaube ich, gar nicht so gut fand, dass sie die andauernd filmen.
Ja, das fand sie ab einem Punkt grässlich und hat es mir verboten. Ich muss sagen, ich habe nicht so viel verdient, dass ich jetzt ein Haus habe oder Eigentumswohnung. Ich habe eigentlich nicht viel zu vererben. Ich habe immer gedacht, okay, ich vererbe Dokumente, wo ich die Rechte dran habe. Und ein bisschen geht's auch auf. Sie ist ja dann auch Cutterin geworden, hat aber vollkommen andere Vorstellungen. Aber im Augenblick bewegen wir uns ganz gut aufeinander zu.
In dieser Videoarbeit sind ja Unmengen an Material entstanden. Haben Sie das eigentlich inzwischen alles digitalisiert?
Also ich befinde mich da immer noch in diesem Prozess und gerade aktuell ganz intensiv wieder. Also ich habe das Glück, dass eben dieses ZKM, Zentrum für Medienkunst in Karlsruhe, doch einen Großteil von den Aufnahmen, also diese... Das sind ja ganz unterschiedliche Systeme. Ich habe also im Laufe dieser Zeit, wenn ich es mal so sagen, als Videopionier 20 verschiedene technische Systeme erlebt und die sind ins ZKM gegangen. Die fertigen Arbeiten, Master, hat die Deutsche Kinemathek hier in Berlin genommen. Mhm. Aber es gibt immer noch unendlich viel von Reisen oder Geburtstagen, also politischen Geburtstagen oder... Ich habe ja Film über das Tempodrom gemacht und da ist so am Rand ganz viel gemacht. Ich gehe mal hin und habe ganz viel mit der Kamera aufgenommen. Da sind wir gerade dabei, das zu digitalisieren und nochmal anzugucken und vielleicht der Öffentlichkeit etwas Schönes zu präsentieren.
Man hat Sie einige Jahre lang ausschließlich in roten Klamotten gesehen. Auch das gehört zum Leben von Gerd Konrad. Sie sind dem Guru Bhagwan Osho nach Pune gefolgt, als Jünger, als Sannyasin. Was denken Sie heute über diesen Lebensabschnitt?
Großartige Zeit.
Warum?
Naja, also ich muss Ihnen einfach sagen, das hat auch wieder mit dem Wald zu tun und es hat mit Thüringen zu tun. Thüringen ist ja ein sehr magisches Land. Man sagt ja auch, es ist das grüne Herz Deutschlands. Bach. Bach war bei uns zu Hause sozusagen, der saß immer mit am Tisch oder hat unsere Abende verschönert. Meine Mutter war im Chor, mein Bruder ist dann in dem Chor gewesen. Mein Bruder war in diesem ganz berühmten Bach-Chor in München, mit dem er 20 Jahre lang durch die Welt gefahren ist.
Was hat Bach jetzt mit Bhagwan zu tun?
Ja, gute Frage. Ich glaube, nicht nur, weil es das B ist. Aber was ich sagen will, wissen Sie, ich hatte ganz innen immer so eine Sehnsucht nach Meisterschaft. Ich wollte wissen, was ist Meisterschaft?
Und also auch Sehnsucht nach einer Leitfigur?
Ich glaube schon. Ich meine, die war ja in meinem Leben sehr lange Jesus. dann wurde sie von Mao abgelöst. Da war ja schon rot im Spiel. Ja, ich muss Ihnen sagen, ich habe dann einfach, ich hatte eine schlechte Zeit. Ich war eigentlich krank, was auch mit dieser Legasthenie zu tun hatte. Ich hatte einfach Depressionen, aber es war nicht klar, dass Depressionen sind, sondern ich war schlapp. Ich konnte zwar immer arbeiten, das ist das Wunder gewesen, dass ich auch immer Dinge wieder fertig gekriegt habe, aber zwischendurch hing ich einfach durch. Und dann habe ich Menschen, Freunde getroffen, die kamen eines Tages, hatten leuchtende Augen, hatten so eine Kette um, hatten Rot an und sagten, weißt du, du musst mal dynamische Meditation machen. Dann bin ich also mit denen gleich am nächsten Tag in dieses Center, habe dynamische Meditation gemacht und habe ich gewusst, das ist es. Das will ich. Ich will verrückt sein. Ich möchte meine Wut rausschreien können, aber ich möchte auch meine Liebe spüren und ich möchte in einer Gemeinschaft sein, die sehr, sehr direkt ist. Und sehr erotisch.
Der Videopionier und Filmemacher Gerd Konrad ist in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Sie haben ja, Gerd Konrad, ein großes Hobby, das Maultrommelspielen. Nee. Was lieben Sie an diesem Instrument?
Ich habe eins in der Tasche.
Oh, holen Sie mal raus.
Ja, das mache ich aber gerne. Also das hängt alles wieder mit dem Wald zusammen. Es hängt letztlich, das wird mir so richtig klar jetzt in unserem Gespräch, es hängt alles mit dem Wald zusammen und mit Bach. Meine Familie ist sehr musikalisch. Mein Bruder spielt Querflöte. Meine Schwester ist Berufscellistin, inzwischen auch pensioniert. Hervorragende Musiker. Ich war aber der Stumme. Ich kriege keinen Ton wirklich richtig raus. Und ich kann mir auch keine Töne merken. Mhm. Ich bin einfach optisch geprägt.
Aber wieso die Maultrommel?
Ja, denn? Und dann muss ich aber sagen, zum Beispiel bin ich auch im Thüringer Wald wahnsinnig gerne mit den Hirten rausgegangen. Zu dieser Zeit hatte jede Familie noch eine Kuh. Mhm. Und die wurden morgens ausgetrieben von Hirten. Da gab es also eine Kuhherde, die morgens um 9 durch den Ort Bimmeln zog, was ich großartig fand. Ich stand immer am Straßenrand und dachte, was für ein Schauspiel, was für ein Konzert. Bis mir meine Oma dann erlaubt hat, ja, du kannst ja auch mal mitgehen. Und dann bin ich mit diesen wilden Männern in den Wald gezogen. Und ja, die holten auf einmal so ein kleines Instrument aus der Tasche und machten darauf Töne. Das dachte ich, das ist ja wirklich Wahnsinn. Was macht man da? Und ja, das hat mich dann immer so ein bisschen begleitet. Und erst also auch in der Zeit, als ich mich so gefragt habe, was mache ich hier eigentlich auf der Welt und was ist der Sinn meines Lebens, als ich dann eben auch die Antwort auf meine Suche nach Meisterschaft gefunden habe. Ja, dann habe ich mich an dieses Instrument erinnert, ein Grundtoninstrument, was, muss man sagen, leicht zu spielen ist, was gleichzeitig aber auch ein altes schamanisches Instrument ist, was sehr viel mit Atem zu tun hat, was mit Massage zu tun hat, was mit Seelenheilung zu tun hat und besser wirkt als jede Dosis Kokain.
Wollen wir unser Gespräch damit ausklingen lassen?
Mit einem Ton?
Ja, ein bisschen spielen.
Oh, gerne.
Gerd Konrad, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, es war wunderbar. Ich bin erstaunt, was Sie für Fragen gestellt haben und was Sie aus mir rausgekitzelt haben und dass Sie auch keine Scheu hatten, diese Vielfalt einfach anzusprechen. Und ich glaube einfach, Leben ist Vielfalt. Und wenn wir diese Vielfalt leben, brauchen wir auch keine Angst vor der Digitalisierung zu haben.
An diesem Donnerstag, da schließt sich nochmal der Kreis, jetzt kommt der neue Film Face It bundesweit in die Kinos. Es geht um Überwachungskameras und die Bedeutung des Gesichts in Zeiten der Digitalisierung. Und damit haben wir unser heutiges Gespräch begonnen.